Благослови, блаженнейший Владыко.
Ja, liebe Freunde, hier ist wieder Matussek. Und wir wollen in dieser Sendung aus aktuellem Anlass tief in die Orthodoxie eintauchen. Aber hören wir noch weiter hinein in diesen Gottesdienst, in den Gesang der Mönche im Kiewer Kühlenkloster, die derzeit um ihre Kirche kämpfen. Ich will kurz erklären, wie ich dazu komme heute. Gerade hatte ich die Verlautbarung der deutschen katholischen Bischöfe zu, nein, nicht zu Gott oder zum Glaubensschwund in Deutschland und zur ansteigenden Austrittswelle der Herde gelesen, sondern zu einem für die Bischöfe noch viel heißeren Eisen, zu den Wärmepumpen. Ja, die Erklärung begann mit den Worten: Wir sind bereit, dem Wahlkampfslogan der Grünen. Sie forderte die Bischofskonferenz in einem Appell an die Gläubigen die verbindliche Energieeffizienz und Wärmewende. Und das quer durch alle Lager in diesem Verein. Das Schreiben hatte ein Jesuitenpater namens Jörg Alt verfasst, der für die letzte Generation wirbt und auf Systemüberwindung, so die Tagespost, abzielt. Also gut zu wissen, die deutschen Katholiken sollen sich nicht um ihr Seelenheil kümmern, sondern um das Klima. Kurz danach erhielt ich ein Video, das einen bärtigen orthodoxen Bruder zeigt. Er setzt ganz anders ein. Er setzt ein mit den Worten: Ehre sei Gott, Ehre sei Jesus Christus, ich bin der Samuel. Und das Video hat mich tief bewegt. Da steht dieser Mann mit rotblondem Bart auf einer Wiese in Basel und klagt sein Leid. Nein, falsch. Er jammert nicht, es ist eher eine Anklage. Er ist gefasst, aber man merkt ihm in diesem Video seine Bewegtheit an. Bruder Samuel stammt aus der Slowakei und ist Lektor der Orthodoxen. Getauft wurde er 2013 in einem Kloster in Georgien. Soeben ist er zurückgekehrt aus der Ukraine und dort aus dem Höhlenkloster in Kiew, dem ältesten und heiligsten Ort der russischsprachigen Orthodoxie. Er hat Filme auf seinem Handy mitgebracht, die er mir sendet, das prügelnde Einsatzgruppen im Auftrag des ukrainischen Kulturministeriums zeigt. Es sind die berüchtigten Rotkappen, die bereits bei den Maidan-Aufständen gegen den Präsidenten Janukowitsch bereits aktiv waren. Jetzt riegeln sie die heiligen Stätten ab und gehen gegen Mönche und Gläubige vor. Sie stützen sich auf einen Beschluss zur Schließung des Klosters durch Selenskys Kulturministerium, das ist verdächtigt, für die russische Seite zu arbeiten und Waffen zu horten. Selbstverständlich sind die Vorwürfe aus der Luft gegriffen. Man könnte den weltabgewandten Mönchen allenfalls vorwerfen, für den Frieden zu beten. Ja, das wäre die Geheimwaffe der Orthodoxie. Nach den Worten in der Bergpredigt nach Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. So wenden sie sich also an den Vater im Himmel, die Mönche und die Gläubigen im Kiewer Höhlenkloster. Nichts anderes kann noch helfen, das ist ihre Überzeugung, in dieser verfahrenen, ja höllischen Situation, in der sich die Kriegsparteien einander zerfleischen. Beten. Viele Frontsoldaten kommen hierher aus dem Donbass, aus Bachmut, um genau das zu tun, beten. Samuel schätzt ihren Anteil auf 70%. Viele von ihnen sind hier getauft. Samuel, den ich schließlich sprechen kann, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Seine Eltern waren Atheisten, wie im kommunistischen Herrschaftsbereich üblich. Doch als Samuel nach seinen, wie er sagt, wilden Jahren gerettet wurde durch göttliche Gnade, begann er ein neues Leben, bisweilen schmerzvoll, aber auch voller Schönheit und Widerstandsmut. Samuel berichtet von den Schikanen durch das ukrainische Kulturministerium, das bewaffnete Spezialkommandos losgeschickt hat, um das berühmte Höhlenkloster in Kiew zu schließen. Mönche werden aus dem weiten Gelände aus ihren Klausen vertrieben, Gottesdienste werden verhindert, protestierende Gläubige zusammengeknüppelt. Aber wie lässt sich Glaube ausrotten? Das Höhlenkloster hat die Mongolenherrschaft von 1240 bis 1480 überlebt. Es blühte auf im Barock und wurde um weitere prächtige Kirchenbauten erweitert. Und es überlebte die Bomben der Nazis. Ja, deren Reichskommissar in der Ukraine, Erich Koch, wusste, dass unterworfene Völker keine identitätsstiftenden Kultstätten haben sollten, die ihren Freiheitswillen beflügeln könnten. Denn die Religion schafft sowas. Sie verknüpft den Menschen mit einer höheren Instanz als jener, die zufällig gerade herrscht. Ja, das Kiewer Höhlenkloster hat auch den atheistischen, stalinistischen Winter überlebt und blühte erneut auf nach dem Ende des Eisernen Vorhangs. Das Anbetungsbedürfnis des Menschen lässt sich offenbar nicht in Ketten legen. Ganz besonders nicht an diesem Ort. Zur Geschichte. Das Höhlenkloster wurde von den russischen Mönchen Antoni und Feodossi 1051 gegründet. Nach ihrer Rückkehr bei den Mönchen aus Griechenland in die Kiewer Rus lebten die beiden in Höhlen, die sie in die Flößböden der Berge südlich von Kiew gegraben hatten. Antoni zog sich zurück, als die Gruppe der Mönche die 12-Zahl der Jünger Christi überstieg. Kurz darauf übernahm Feodossi das Amt des Abtes. Er gewann schnell eine riesige Gefolgschaft. Ich begann mich mit ihnen zu beschäftigen. Zufällig hatte mir ein hochgebildeter und polyglotter Freund, russisch und ukrainisch sprechend, in Berlin bei meinem jüngsten Besuch, in dieser durch die grün-roten und Regenbogenaktivisten über Jahre wütend verwahrlosten Stadt, also dort in geselliger Runde drückte er mir das antiquarische Väterbuch des Kiewer Höhlenklosters in die Hand. Ja, es gibt sie noch, diese Oasen der Bildung im urbanen, ignoranten Elend Berlins. Kurz, in diesem Väterbuch werden die mythischen Anfänge und die Mysterien des Höhlenklosters in andächtigen Legenden und Holzschnitten aus dem 17. Jahrhundert verklärt. Eine Lektüre, die wie erleuchtet ist im Goldglanz von Ikonen und geschwängert ist vom Duft des Weihrauchs und der Kerzen. Dieses Buch entführte mich in eine Gegenwelt. Es ist eine unwiderstehliche Mischung aus Historiographie und Hagiographie, in der etwa der Mönch Nestor vom Gründervater Feodossi erzählt, dem klugen Knaben, ganz im Stil der apokryphen Jesus-Legenden. Vom jungen Schriftgelehrten Feodossi also und seiner, im Gegensatz zur Jungfrau Maria, gar nicht huldvollen Mutter, die den Jungen verprügelte, weil er sich immer wieder hinausstahl zu den Mönchen und ihn schließlich in Ketten legte. Allerdings aus keinem anderen Grund als dem der übergroßen Liebe. Sie wollte ihn nicht verlieren. In dieser Mischung aus durchaus irdischer Derbheit und dem Sehnen nach Heiligkeit geht das weiter. Über schurkische Bojaren und heilige Asketen, Erbauliches darüber, wie Räuber kamen und ein Wunder geschah oder vom Mut und der Festigkeit des Heiligen. Ich war hin und weg, als ich es las. Da ist ein ganz großer Atem, ein überwältigendes Glaubensbrausen, die Orthodoxie in ihrer reinsten Form, die noch Wunder kennt und allertiefste Frömmigkeit und Demut vor dem Göttlichen, die jedem deutschen Kirchenmann die Schamesröte ins Gesicht treiben müsste. Wir haben ja kaum noch einen Begriff davon, besonders derzeit, wo die deutschen Kirchen an der Seite der Grünen um eine Revision der Schöpfung kämpfen. Nun ist es in diesen Kriegstagen nicht verwunderlich, dass das Beten der Mönche auf den Prüfstand der tagesaktuell herrschenden Fleischwölfe geraten ist. Da werden Allianzen ausgelotet, da wird der Kontaktschuld in den Tiefen der Seele nachgeforscht. Da kommt die Liturgie und das Heilige selbst auf den Prüfstand. Gewissenserforschung, und zwar die der anderen, ist schwer im Trend. Tatsächlich hat ja die NATO jüngst ihr Taktikarsenal um die sogenannte kognitive Kriegsführung erweitert, die mit, Zitat, Manipulationswaffen arbeitet. Die Russen und die Chinesen haben Ähnliches übrigens. Man will an das Unterbewusstsein ran, will sie in die Seelen wühlen, mit Techniken im Internet, mit Gesichtserkennungen, der Einzelne soll erobert werden. Immer schwieriger also wird es in diesen Tagen für die Mönche, nicht als Kollaborateure des Feindes identifiziert zu werden, denn ihre jahrhundertealten Gebete und Gesänge im Kirchenslawischen, der slawischen Ursprache, stammen noch aus Zeiten der Kiewer Rus und den folgenden, als die Ukraine noch zu Russland gehörte und die Liturgie kirchenslawisch war. Hören wir noch einmal rein in die Gesänge. Diese Welt ist so anders als unsere. Mir kam es, als kämpften die Mönche in Kiew nicht nur für ihr Kloster, sondern auch für das Christentum im Westen. Sowohl Putin wie auch der russische Patriarch Kirill haben unseren dekadenten Westen ja auch kulturell mittlerweile völlig abgeschrieben und ich verstehe auch warum. Wir behaupten, wir würden im Westen unsere Werte verteidigen. Welche sind das? Unsere Kirchen sind flachgelegt, die Liturgie in den meisten Gottesdiensten verkommen und geschleift im Dienste tagesaktueller Meldungen von der Diversity Front. Auf YouTube lassen sich Priester in Messgewändern in Regenbogenfarben bestaunen. Ich habe Priester mit Kopftüchern erlebt. Priester demonstrieren auf Gay-Paraden. Über all die Verirrungen legt der Jubelchor unserer woken Kultur ihre segnende Hand. Ja, wir leben in einer Karikatur des Glaubens. Ganz im Unterschied zu den Bildern, die mir dieser freundliche 35-jährige Bruder Samuel schickte. Die Mönche in Kiew im Höhlenkloster kämpfen um ihr Bleiberecht. Sie stellen sich vor ihre Klausen, sie lassen sich verhaften und abführen. Sie leisten passiven Widerstand und sie beten. Für unsere Zeitungen und ihre Reporter gelten sie als verdächtig, da sie sich in ihren liturgischen Gebeten dem Patriarchen Kirill dem Ersten verpflichtend fühlen, statt diesem Clown, der in seinem olivgrünen Pullover um Sympathien und Milliarden und Vernichtungswaffen, derzeit ist es die geächtete Streumunition, bettelt und diese auch prompt erhält. Ja, die geächtete Streumunition, die vor allem zivile Opfer fordert und die Grünen einst mit bebenden Stimmen in den menschenverachteten Orkus wünschten. Sie ist nun willkommen. Mein Facebook-Freund Max Winter schickte mir diesen Film einer Westukrainerin aus Lemberg zu. Sie flehte, die Alte. Sie war besorgt. Sie wütete. Nun sei ihr Junge an die Ostgrenze, an die Front geschickt worden, wo ihn die Bevölkerung anspucke und frage, was tust du hier? Das ganze Drama habe, ruft sie in die Kamera, mit dem Maidan angefangen. Schon vor Jahren hatten ukrainische Mütter die Einberufungsbescheide der Offiziere für ihre Söhne vor deren Augen verbrannt und den Offizieren gesagt, dass sie verschwinden sollen. Sie ruft, Poroschenko hatte vor seiner Wahl Frieden versprochen und Selenskyj auch. Beide haben ihr Versprechen gebrochen. Aber unsere evangelische Kirche in Deutschland nennt Waffenlieferungen für diesen sinnlosen Krieg Christenpflicht. Muss man sich vorstellen. Es ist Christenpflicht, Waffen zu liefern. Mein Berliner Freund, der mir das Väterbuch schenkte, liest dem oben erwähnten Video mit Bruder Samuel weitere Folgen, wie um dessen dramatische Aktualität zu unterstreichen. Erschreckende Videos. Eines zeigt Bilder eines Kämpfers an der Front, offenbar mit einer Helmkamera aufgenommen. Es könnte der Sohn der Alten sein, die ich oben zitierte. Man sieht den Gewehrlauf, die Einschläge in der Nähe, hört ratternde Schüsse peitschen, die Rufe oder Kommandos der Kameraden und dann fällt das Bild auf die Erde. Der Soldat hat seinen eigenen Tod aufgenommen. Doch da ist kaum eine Zeitung, kaum ein Reporter, die sich in diesen Tagen dem Druck widersetzen könnten, eindeutig für den Krieg Partei zu ergreifen und damit gegen Russland. Und dieser Druck wird weitergegeben. Eine perverse Gewissenserforschung tobt sich auch hier aus. Die NZZ streng, Orthodoxe, aber auch andere christliche Kirchenvertreter auf der ganzen Welt kritisierten Kirill, den Putin-Sympathisanten, für seine Äußerungen und forderten ihn dazu auf, den Krieg zu verurteilen. Ihre Rufe verhallten ungehört. In der Folge strichen mehrere orthodoxe Kirchen in der Ukraine und in der Diaspora Kirill aus ihren Gebeten. Geradezu stolz wird hier der Sieg der Gewehre über die Gebete vermeldet. Ja, sprechen wir doch über diesen Kirill, den Patriarchen. Bürgerlich Wladimir Michailowitsch Gundjaev. Er wuchs in einer Leningrader Priesterfamilie auf. Sein Vater wurde unter Stalin 1934 für 3 Jahre ins berüchtigte Gulag Kolyma im Nordosten geschickt. Dort hatte er unter unmenschlichen Bedingungen unter Tage zu arbeiten, um nach Gold und Uran zu kratzen. Gundjaevs Bruder, der die Einkesselung Leningrads durch die Deutschen überlebte, trat 1965 ins Priesterseminar ein. Gundjaev selber studierte in Regensburg und wurde 1969 zum Priester geweiht. Ab 1970 diente er dem Leningrader Metropoliten Nikodem, der ein starker Befürworter der Ökumene war. 2 Jahre später trat er dem KGB bei, was ihn, so Wikipedia, mit dem russischen Präsidenten Putin verbindet. Ja, der KGB war besonders unter den Eliten. Nichtsdestotrotz setzte sich Gundjaev für eine Öffnung der Orthodoxie ein und wurde, mittlerweile zum Archimandriten erhoben, offizieller Vertreter Moskaus im Weltkirchenrat. Er saß in der Folge in unzähligen Gremien, er lehrte, er wurde Bischof und Metropolit und er war einer der wenigen Prominenten, die öffentlich gegen den russischen Einmarsch nach Afghanistan protestierten. Er erarbeitete das Grundsatzpapier der Soziallehre der russisch-orthodoxen Kirche. Nach dem Tod von Patriarch Alexios II. Wurde er 2006 zum Nachfolger bestimmt auf einem der schnellsten Konzilien der Orthodoxie mit überwältigender Mehrheit. Das wiederum verbindet ihn, meiner Ansicht nach, auf interessante Weise mit der sehr schnellen und überzeugten Papstwahl Benedikts XVI., der nach dem Tod des heiligen Johannes Paul II. Und kurz vor dem Konzil die Kardinäle offenbar mit einer Predigt überzeugte, die die Una Sancta zur Entweltlichung mahnte und zur Absage an den moralischen Relativismus der Zeit. Kirill war nach der Wahl einer der Ersten, der ihm gratulierte, ihm sogar den Ring küsste, was zu Protesten der orthodoxen Hardliner in den eigenen Reihen führte. Da muss mehr gewesen sein als nur persönliche Sympathie. Da leuchtete wohl auch eine Art spiritueller Gemeinsamkeit auf. In einer Ansprache vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf kritisierte Kirill I. die neu verfasste EU-Menschenrechtscharta für ihre relativierende Laxheit, für den Wegfall jener Beschränkungen der Freiheiten, die den gerechten Anforderungen der Moral Genüge tut. Diese Formulierung oder dieser Passus war der Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 enthalten. Sie hatten diese Bedenken noch damals. In der Folge rückte der Patriarch zunehmend von der Ökumene mit den Katholiken ab und erkannte im strengeren Islam den natürlicheren Bündnispartner. Doch in der gängigen Kurzfassung der enthemmten Moderne gilt Kirill als Putin-Knecht, als KGB-Agent und Milliardär, ergo als zwielichtige Figur und Gauner. Wir kommen doch darauf zu sprechen. Doch eines ist sicher, in geistlichen Dingen fühle ich mich ihm mehr verbunden als den katholischen Bürokraten wie Betzing, dem Chef der Bischofskonferenz, der auf seinem synodalen Weg blasphemische Kaspereien wie die feministische Aktion Maria 2.0 mittont und das grüne Programm umsetzen will. Das hat nichts mehr mit dem herzöffnenden Ernst der katholischen Kirche zu tun, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Das wäre eine Kirche, die sich fröhlich an den Schöpfer wendet und ihm dankt für die Wunder seiner Schöpfung und die Engel, die er schickt, um mich zu beschützen und zu behüten. Noch heute behauptet meine Frau, dass der Herrgott ganze Geschwader von Schutzengeln losschickt, wenn ich mich auf Reisen begebe, ja bevor ich aus dem Haus gehe. Viele Theologen, die mein Buch »Das katholische Abenteuer«, das aus dieser Kindheit berichtete, mit unglaublicher Aggressivität verrissen haben, warfen mir einen sentimentalen Kinderglauben vor. Ich kann da nur an das Jesuswort erinnern, der sagte, »Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich.« Dieser orthodox-katholischen Kirche mit all ihren Ritualen, den lateinischen Stufengebeten, dem Weihrauch, den Prozessionen und Marienandachten, der regelmäßigen Messe und der Beichte war meine Heimat, die längst entschwunden ist. Natürlich gehe ich nach wie vor zu Marienandachten, zur Beichte, zur Sonntagsmesse. So ist aber auch die Kirche, der sich Michel Houellebecq zugewandt hat in seinen letzten Romanen. Er nennt den Katholizismus in Frankreich die letzte Verteidigungslinie der abendländischen Kultur gegen die Übernahme durch den Islam. In seinem Roman Karte und Gebiet bricht er eine Lanze für den zölibatär lebenden katholischen Großstadtpfarrer, für ihn ein Held. Für diesen orthodoxen und kämpferischen Katholizismus, nicht für die Regenbogenspinner, steht auch der Sänger Morrissey, der mit seiner Band The Smiths Kultfigur in den 80er Jahren war und immer noch sehr aktiv und kreativ ist. Er hat jüngst seinen Song Notre Dame aufgeführt, wo er nach rund 3 Minuten sein Kreuz hervorholt und ins Publikum hält. Und er will wissen, wer das Gotteshaus zerstört hat. Waren es die Islamisten? Hören wir rein. Notre Dame, we know who tried to kill you. Notre Dame, who tried to kill you. Notre Dame, we will not be silent. Notre Dame, we will not be silent. Before investigations, they said this is not terrorism. Ja, mehr passiert nicht in dem Song als nur diese Zeilen. Notre Dame, wir wissen, wer dich ermordet hat. Wir werden nicht still sein, bis die Untersuchungen ergeben, dass es kein terroristischer Akt war. Morrissey ist der Mann der klaren, direkten Worte. Hier jetzt sein wohl größter Hit aus den 80ern. Every day is like Sunday. Da spielte er noch mit der Gruppe The Smiths. Eine beklemmende Schilderung aus einem öden britischen Badeort. Sie haben einfach vergessen, heißt es in dem Song, ihn zu schließen. In dem Video dazu die shoppende Mutter, ein gelangweiltes Mädchen vor dem Fernsehgerät, trostlos. Weg mit all dem, singt Morrison. Und dann die Worte, Armageddon, komm Armageddon. Hier kommt Every day is like Sunday. Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to close down. Armageddon, come Armageddon, come Armageddon, come. Nochmal zu Kirill. So ist er also, wie behauptet wird, Milliardär? Ich kann das nicht überprüfen. Ich weiß nicht, woraus dieser Reichtum besteht. Ich kann nur sagen, Die russische Oligarchie, in der sich die wachsten und intelligentesten der Eliten nach Einführung der Marktwirtschaft durchsetzen, hat viele Milliardäre. Im Übrigen ist auch Selenskyj einer. Mit Offshore-Konten und unzähligen Villen im Ausland. Und er wird wohl nach dem Krieg, wenn es um die Tilgung der amerikanischen Kriegsschulden geht, ja, nach dem Land and Lease Act sind ja die US-Waffen nur geliehen und müssen bezahlt werden, Wir dagegen liefen unsere frei Haus. Also es wird Aufgabe von Untersuchungsausschüssen sein, herauszufinden, wie viele der Hunderten von Milliarden an Kriegsunterstützung in Selenskys Privatschatulle flossen. Das alles ist egal, es ist Kirill der Erste, der als Unperson gilt. In den russisch-orthodoxen Kirchen in Bern und Basel, so der NZZ-Reporter streng, sei er dennoch weiterhin Teil des Gebets. Lieber Freund, da Kirill der Papst der russisch-orthodoxen Kirche ist, ist es wohl nichts Besonderes. Auch wir Katholiken schließen in der Sonntagsmesse den Papst in unsere Fürbitten ein, automatisch, obligatorisch, wie immer man zu ihm persönlich stehen mag. Der Berner Pfarrer Johann Tschurin sagt dann auch, das ist eine rein liturgische Tradition. Im Übrigen unterstehe seine Gemeinde nicht dem Moskauer Patriarchat, sondern der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland mit Sitz in New York. Und Tschurin sagt weiter, wir sind zwar liturgisch mit Moskau vereint, aber administrativ völlig autonom. Ja, das sind so diese Seiltänze, die in diesen Tagen auch in den Räumen der Andacht unternommen werden müssen. Hilarion Kapral, der Vorsteher der Auslandskirche, wird in Bezug auf die Geschehnisse im ukrainischen Land mit einem interessanten Appell zitiert. Er ruft die Gläubigen dazu auf übermäßigen Nachrichtenkonsum zu verzichten. Um unsere Herzen von den Massenmedien entfachten Leidenschaften zu verschließen und gleichzeitig unsere inbrünstigen Gebete für den Frieden in der Welt zu verdoppeln. Ja, das wäre wohl auch den Konsumenten von FAZ und SZ und Bild und denen von Tagesschau und Heute Nachrichten ganz besonders zu empfehlen. Aber selbst dieser Aufruf zur Abstinenz sorgt laut NZZ für Misstöne. Hilarion habe es versäumt, den Krieg als solchen anzuerkennen und so heißt es, unterstütze damit die russische Propaganda, schrieben Kritiker. Bruder Samuel berichtet, wie verwirrt die Frontsoldaten über die Schließung des Klosters durch die ukrainischen Behörden sind. Das Höhenkloster beherbergt obdachlose Kämpfer, die keine Verwandtschaft im Westen des Landes haben, aus Butscha oder im Donbass. Zu Samuels Arbeiten im Kloster gehörten die Organisation der Matratzenlager für die Obdachlosen in der Katakombenkirche, dem sogenannten Tempel der trauernden Freude, daneben das Backen der Phosphora, der liturgischen Brote, sowie die Reinigung der Katakomben mit den gläsernen Sarkophagen der Väter. Ja, hier unten im Kiewer Höhlenkloster liegen sie, mumifiziert, die Väter, die sich zurückgezogen hatten in die Stille, in die Einsamkeit, in die Dunkelheit, fastend und betend, über Jahrzehnte hinweg und der Welt und ihren diabolischen Einflüsterern entschlossen den Rücken gekehrt haben. Und sie haben Rainer Maria Rilke zu einem seiner schönsten Gedichte inspiriert. Rilkes Gedicht setzt ein mit den Worten: Weißt du von jenen Heiligen, mein Herr? Sie fühlten auch verschlossene Klosterstuben zu nahe an Gelächter und Geplärr, so dass sie tief sich in die Erde gruben. Auch Samuel hat einen geistlichen Vater, Gabriel Bunge. Knapp 2 Jahrzehnte lang hatte der bei den Benediktinern zugebracht, bis er konvertierte zur Orthodoxie, weil diese so viel näher am heiligen Ursprung der Kirche siedle. Er hat sich ins Gebet und in die Meditation gerettet, die der katholischen Kirche, zumindest ihren oberen Rängen, längst entglitten sind. Gabriel Bunge lebt in der Schweiz, in einer Eremitage auf einer bewaldeten Anhöhe bei Lugano. Die Orthodoxie hat Zulauf in der Schweiz. Vater Gabriel riet Samuel, der sofort wieder zurückkehren wollte ins Höhlenkloster, zunächst seine Ausbildung zum Krankenpfleger und Drogenberater in der Schweiz zu beenden. Deine Gebete sind auch hier nötig und wirksam, sagt er. Ich gebe Vater Gabriel recht. Bei uns im Westen tobt der Krieg leiser, aber er tötet die Seelen. Er tötet sie durch Hass auf das Christentum und der wuchert bereits innen. In der evangelischen reformierten Kirche Notre-Dame in Lausanne durfte sich ein sogenannter Body Choir austoben, der Songs wie Ejaculate oder Die Wulven fliegen zu Gehör brachte, die, wie das Programmheft mitteilte, in feministischen und queeren Schreibwerkstätten entstanden. Nichts daran war weiter auffällig, berichtete die NZZ trocken, bis auf den Veranstaltungsort. Eben die Ehrwürdigkeit einer Kathedrale. Wieder korrespondiere ich mit meinem Berliner Freund. Wir wundern uns, wie wenig die Vorgänge um das Höhlenkloster bei uns im Westen Beachtung finden. Wollen wir uns nicht stören lassen durch dieses stumme Zeichen, das es setzt? Wie verblödet wir in unserer Kultur gezwungen werden, übergewichtigen Männern in Frauenkleidern auf Laufstegen oder in Schönheitswettbewerben zu applaudieren. Ja, wie unsere Wahrnehmung im Namen der Woken-Ersatzreligion regelrecht kolonisiert wird. Uns wird der Schönheitssinn ausgetrieben. An seine Stelle tritt die Verächtlichmachung von allem, was auch nur entfernt an Anmut oder Ehrfurcht oder Traditionsstolz erinnert. Eine Ersatzreligion aus Ekel und Schmutz hat sich über uns gelegt. Sie rutscht da ins Tal wie eine Schlammlawine, rutscht in die Köpfe, in die Seelen. Ich spiele jetzt mal meine Lieblingsversion von Leonard Cohens genialem Hallelujah vor, und zwar die von Jeff Buckley. Sie dauert relativ lang, aber ich will es ausspielen, weil es zart ist, von tiefer religiöser Poesie. Stammt von Buckleys einzigem Album Grace. Achtet, Leute, auf das erste Ausatmen, mit dem der Song beginnt. Buckley starb leider mit 31. Man fand ihn angekleidet im Mississippi River. Einige behaupten, er sei betrunken von einem Schiff gefallen. Andere, er habe Selbstmord gemacht. Hier ist Jeff Buckleys Hallelujah.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Before I've seen this room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Zurück zu Bruder Samuel. Er sagt, zu stalinistischen Zeiten waren die Lager übersichtlich. Da gab es Gläubige und Nichtgläubige. Heute sei alles unübersichtlicher. Aber die gefährlichste Verirrung stamme aus diesem woken Hedonismus, der sein Gift in die Wurzeln des Glaubens spritze. Der Wokismus veräfft die Religion und ersetzt sie durch blasphemische Karikaturen. Er läuft auf eine aggressive Vernichtung des Glaubens hinaus, zumindest innerhalb der westlichen Christenheit. Das gilt überall, auch in den USA, die ich noch während meiner Korrespondentenzeit in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts als tief religiöses Land in Erinnerung hatte. Hier hat der Regenbogen-Wokismus ganze Arbeit geleistet. Damals, zu meinen Zeiten, gaben 80% der Amis an, dass sie täglich beten. Heute laufen sie dort Amok mit ihren Blasphemien. So wollte jüngst das Baseballteam der Dodgers, um den Anschluss an den Wokismus nicht zu verlieren, mit ihrem offenbar regelmäßig zu vergebenen Community Hero Award eine Transvestitengruppe namens Sisters of Perpetual Indulgence auszeichnen, die Schwestern des ewigen Genusses, also eine höhnische Karikatur des Nonnentums. Als die Katholiken unter den Fans immerhin dagegen Sturm liefen, ruderte das Management zurück und traf nun auf einen Entrüstungssturm der woken Aktivisten. Ein Irrenhaus. Wieder fiel es um, nun wieder in den Ursprungsplan. In Europa das gleiche Bild. In Schweden wurde eine Demonstration genehmigt, auf der Religionsfeinde die Tora und die Bibel verbrennen wollten. Und auf der Fashion Week in Berlin kreierten Modemacher nicht nur allerlei Latex- und Sadomaso-Uniformen, sondern auch Stringtangas, bei denen das Kruzifix über den After gespannt ist. Dieser LGBTQ-Hypnose darf sich offenbar kaum einer entziehen bei Strafe der sozialen Ächtung. Wer nach einem Wechsel auf einen CDU-Bürgermeister in Berlin auf Besserung hoffte, sah sich getäuscht. Alle 14 Bezirke haben nun mittlerweile ihren eigenen Queer-Beauftragten. Und natürlich einen zentralen, einen gewissen Alfonso Pantisano, der Julian Reichelt gerade anzeigte, weil er Hetze verbreitet habe mit seiner Behauptung, die Trans-Ideologie sei totalitär. Und gar nicht gemerkt, dass er damit gleichzeitig Reichelts Behauptung bestätigte, mit seiner Aufforderung an die Ermittlungsbehörden aktiv zu werden. Die Regenbogenaktivisten versuchen Angst zu schüren und sie haben Erfolg. Ich frage mich, was ist nur aus meinem Kollegen Gabor Steingart geworden, dass er jüngst der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken ganz besonders dafür applaudierte, dass sie auf einem sogenannten Rubber Dog Festival in Stuttgart erschien, wo Männer mit Hundemasken aus Gummi öffentlich ihre sexuelle Verirrung ausleben. Mein Kollege Ralf Schuler schmiss bei Springer hin, als die Redakteure dort fest auf die Regenbogenfahne vereidigt werden sollten. Zitat, wir stehen fest an der Seite, bla bla bla. So hieß es in einem morgendlichen Rundbrief. Schuler sagte, er stehe fest auf der Seite der objektiven Berichterstattung und sonst auf keiner. Im Hintergrund stand wohl die pure Angst des Vorstands. In der Welt hatten 120 Wissenschaftler das Kinderprogramm der Öffentlich-Rechtlichen auseinandergenommen, in dem der Gender-Quatsch gelehrt wurde. Die Wissenschaftler erklärten tatsächlich die Ungeheuerlichkeit, es gebe nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau. Deshalb war Springer wegen dieses Artikels von einer queeren Jobmesse ausgeladen worden. Was immer eine queere Jobmesse ist. Selbst als sich der Vorstandschef öffentlich dafür entschuldigte, blieb der Verlag ausgeschlossen. Wir kennen das von Moskauer Schauprozessen. Selbst die hündischsten Schuldeingeständnisse konnten Stalins Feinde nicht vor der Hinrichtung retten. Aber wer spricht hier von totalitär? Die Regenbogenideologie schafft ein vermintes Gelände. Ich kann aus meiner Erfahrung bei Springer berichten, dass ich dort bereits 2 Wochen nach meiner Einstellung eine arbeitsrechtlich bedeutsame Verwarnung kassierte. Warum? Ich hatte einen katholischen Kardinal in Schutz genommen, der sich vor Gericht für die Aussage zu verantworten hatte, dass Homosexualität heilbar ist. Ich bestand auf freier Meinungsäußerung auch dieses Kardinals in meinem Artikel. Ich schrieb, wenn das schon homophob sein soll, dann bin ich wahrscheinlich homophob und das sei auch gut so. Tribunale waren die Folge. Natürlich hatte ich auf Wovereits Ich bin schwul und das ist auch gut so angespielt. Mit diesem Spruch war er schließlich zum Bürgermeister gewählt worden. Also nicht aufgrund eines Kompetenz, sondern eines Diversity-Arguments. Später kam dann der Spruch, Berlin ist arm, aber sexy. Für die Armut sollte er dann selber sorgen, als er einen Flughafen in die Pampa setzen ließ, der 9 Jahre Bauzeit brauchte und mit 6 Milliarden eines der teuersten Bauwerke in der Geschichte Deutschlands war. Tja, und was das Sexy angeht, da gehen die Ansichten wohl auseinander. Ich selber persönlich stehe nicht so auf Gummimasken. Christen sind in diesem Berliner Milieu besonders verhasst. Wenn Lebensrechtler gegen Abtreibung demonstrieren, wütet der bunte Mob. Kreuze und Bibel werden in die Spree geschmissen. Als Papst Johannes Paul II. Berlin besuchte, warfen ihm Aktivisten Embryos aus Plastik ins Papamobil. Als Benedikt XVI. Im Parlament sprach, verließen Abgeordnete der Grünen demonstrativ den Plenarsaal. Den Bibelspruch an der Schlosskuppel wie Claudia Roth überblenden lassen. Ja, sie reagiert auf das Kreuz so kreischend wie die Besessene im Exorzisten. Ja, besonders fasziniert ist die Regenbogenfraktion von Sex in allen Spielarten. Nichts wird so schrill und überdreht verteidigt wie die Lust. Und das so totalitär, dass ich nicht mehr glaube, dass die Lust an der Liebe unter den Spielregeln der Wokeness überhaupt noch jemand empfindet. In dieser schon debilen Genderreligion werden die Frauen übrigens auf das Widerlichste verdinglicht. Sie werden milchgebende Person genannt oder, seit neuestem, Person mit Bonusloch. In der Zwischenzeit ist Internetpornografie zur Massensucht geworden, also die völlige Absage an die Liebe zwischen Mann und Frau. Wann hat dieser Erdrutsch, diese blasphemische Wut, dieses umjubelte Eintauchen in die Vulgarität und obsessive Nischensexualität eingesetzt? Wieder korrespondiere ich mit meinem Berliner Freund und wir gehen zurück in die 1990er Jahre und stoßen auf Boto Strauß, der wohl der hellhörigste unter uns war, als er bereits kurz nach der Wende in diesen Geröllsturz hinein seinen warnenden, anschwellenden Boxgesang schrieb. Ja, der warnte schon damals vor der Selbstaufgabe unserer Kultur im Konsumismus in allen Schattierungen. Nun, 30 Jahre später, scheint das Zerstörungswerk vollbracht. Alles ist niedergerissen, was einst zum Kulturstolz auf das eigene und zur Ehrfurcht vor dem Erhabenen gehörte. Unsere abendländische Kultur liefert sich, kichernd und juchzend und zunehmend wehrlos, dem Ansturm hungriger und letztlich ungleich religionsstolzerer Eroberer aus Afrika oder dem Nahen Osten aus. Hatte der russische Patriarch Kyrill nicht doch recht, als er die Orthodoxie als Schutzwall gegen die Verkommenheit des Westens verstand, der seine Enthemmungen woke nennt, also erwacht? Erwacht woraus? Wir sind nicht erwacht, sondern herausgerissen. Wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wir ließen geschehen, dass wir herausgerissen werden aus einer ethischen Ordnung, zu der einst der Anstand und der gesunde Menschenverstand und die Würde gehörten. Und das ist es, was unsere östlichen Nachbarn, die uns einst freundlich gesinnt waren, so abschreckt. Wir kämpfen dort an der ukrainischen russischen Grenze für westliche Werte? Dass ich nicht lache. Patriarch Kirill hatte wohl doch recht damit, dass in diesem geopolitischen Manöver des Westens die Schuldigen nicht die Völker Russlands und der Ukraine sind, die aus einem Kiewer Taufbecken stammen, durch gemeinsamen Glauben, gemeinsame Heilige und Gebete vereint sind und ein gemeinsames historisches Schicksal teilen. Und er hatte recht, als er den überschnappenden Feminismus als gefährliches Phänomen kritisierte und er mahnte, dass die Zerstörung der Familie unweigerlich die Zerstörung des Heimatlandes zur Folge habe. Machen uns nicht gerade die einwandernden Stammes- und Sippenverbände klar, wie durchsetzungsstark sie sind? Natürlich hat die spanische Zeitung La Razón recht, wenn sie zu den Straßenkämpfen in Frankreich kommentiert, Zitat, die zunehmende Entchristlichung Europas und der laizistischen französischen Republik führt zu einem Vakuum der einheimischen Identität. Angesichts der zunehmenden Islamisierung Europas haben wir es mit einem Kulturkampf zu tun. Die Wokeness ist unser Sündenfall. Sie ist eine Spielart des Transhumanismus. Sie ist das Versprechen der Schlange im Paradies zu werden wie Gott. Sie ist die Anmaßung, dass wir den Menschen, seine Natur, sein Geschlecht, ja das Klima beherrschen können, wie es der Transhumanismus-Ideologe Yuri Harari, Homo Deus, verspricht. Anders als der Schöpfer, der sein Werk für gut befindet, sagt Harari, die Schöpfung ist schlecht, lasst sie uns verbessern. Und wie wir wissen, begann jede große Katastrophe in der Geschichte mit einem Programm zur Menschheitsverbesserung, mit einer Korrektur der Schöpfung. Gehen wir noch einmal zur Orthodoxie zurück. Sicher, radikaler kann die Absagung an diese gottferne Anmaßung, an diesen versumpften westlichen Betrieb nicht formuliert werden, als durch Kirill und die der Orthodoxie. Doch er steht damit in einer langen spirituellen Ahnenreihe. Kein Zeichen ist schroffer als die Abwendung der Väter im Kiewer Höhlenkloster. Gerade Maria Ricke hat es erfasst. Noch einmal, was weißt du von ihren Heiligen, mein Herr? Sie fühlten auch verschlossene Klosterstuben, zu nahe an Gelächter und Geplärr, sodass sie tief sich in die Erde gruben. Samuel, der sich zu einem zölibatären Leben entschlossen hat, um diesen Vätern nachzueifern, bekehrte seine Mutter, die sich ebenfalls taufen ließ. Sein Vater bleibt Atheist, aber er respektiert ihn. Nein, Bruder Samuel spricht nicht von Wärmepumpen oder Klima. Er spricht von einem anderen Krieg. Samuel glaubt, dass die traditionelle Kirche seiner Kindheit in diesen Tagen nur mit Gottes Hilfe gerettet werden kann. Er sagt mit tiefem Ernst, wir müssen den Satan mit unseren Gebeten bekämpfen. Und er sagt, Gott hat mich gerettet. Und er ist damit nicht weit entfernt von den frommen amerikanischen Baptisten, die sich in dem Film Oh Brother, Where Art Thou, eine herrliche Szene, im Fluss taufen lassen. Amerika und Russland, zwei große Nationen, zwei tief religiöse Nationen. Wie weit sie sich voneinander entfernt haben in der Seele. Hier also Alison Krauss mit dem traditional Down to the River to Pray.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray.
Ja, jetzt aber zu den Briefen. Da hat sich wieder einiges angesammelt. Lieber Tussek, vielen Dank für die tolle letzte Sendung am Freitag mit der Lesung aus Ihrem Buch Armageddon. Jetzt zu meinen geerdeten Wünschen. Warum haben Sie nicht in der Lesung den Schluss erzählt? Jetzt muss ich das Buch ja kaufen. Ja, lieber, raten Sie mal, warum ich den Schluss nicht erzählt habe. Zweite Frage, Forderung. Bitte machen Sie immer circa in der Hälfte Ihrer Sendung eine Pause, damit ich mir ein neues Bier holen kann. Ja, lieber Olaf, liebe Kerstin aus Niederbayern, da muss ich sagen, spricht doch überhaupt nichts dagegen, wenn Sie sich während meiner Sendung gepflegt einen anzwitschern oder reinlöten oder wie immer. Nicht gerade heute, aber sonst. Heute, muss ich sagen, Sie haben sicher gemerkt, ging es mir um was. Und das ist ja auch das heimliche Thema, Überthema meines Romans Armageddon und die Religion und die zahlreichen Ersatzreligionen, ob Klima oder Gender. Oder was sich der Teufel alles einfallen lässt. Bei der Gelegenheit, wer Interesse an einer Lesung hat, in einer Location in seiner Nähe, sollte bitte schreiben an matussek@kontrafunk.radio. M-A-T-U-S-S-E-K. Zum Ausklang noch unser Norbert Zerr, der mir Fleischhaus Attacke auf meinen Roman weiterleitete, der ihn nicht mag, weil ihm da die gute Laune fehle. Da kann ich nur sagen, lieber Jan, Finger weg von Kafka oder Dostojewski. Lieber Matthias, ich nehme an, du kennst den Beitrag. Ja, kenne ich. Ich lese den Roman gerne, da der Zustand beschrieben wird, in dem wir uns befinden. Ich lese ja viel kreuz und quer, auch manchmal Mainstream, nur Talkshows von Will bis zu diesem neuen harten feigen Klammbeutel ertrage ich nicht mehr. Ich sage es mal so, Fleischhauer ist ja eine üble arrogante Gestalt, neuerdings mit Mainstream-Vollbart. Er mimt so ein wenig den Alibi-Journalisten, der einmal kritische Worte sagen darf, aber ansonsten artig, seine Klientel. Deine Auftraggeber bedient. Mach so weiter, bleib wie du bist, Gruß zurück, lieber Norbert. Am Ende tut dir mir leid, mein Jan. So, liebe Freunde, das wär's für heute. Liebe Christel Beermann, der eine ausführliche Diskussion verdient, und andere, lieber Herr Kruse, dann unser Dichter. Ich muss euch vertrösten auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Matussek. Ach so, zum Abschied noch folgende Nachricht über ein wahres Schnäppchen. 20.000 Tickets werden verschenkt für die WM der Frauen in Australien. Ich melde mich schon mal freiwillig. Also wenn man mir den Flug und den Aufenthalt bezahlt, lasse ich auch Frauenfußball über mich ergehen. Ich meine, dafür kann ich mir die Spiele unserer Woken-Männer-Truppe knicken. So, das wär's mal wieder. Bis nächsten Freitag, euer Matussek. Und wir tauchen noch einmal zurück in die Orthodoxie des Höhlenklosters.